Staatsverrat, ein großes Wort. Früher dachte man dabei an Spione, Geheimdienste, Verräter. Heute beschreibt es etwas anderes. Den Moment, in dem ein Staat seine eigenen Bürger im Stich lässt und sie hintergeht. Wenn Grundrechte zur Verhandlungssache werden, wenn Wahrheit politisch dosiert wird und wenn Kritik nicht mehr erwünscht, sondern verfolgt wird, dann stellt sich eine unbequeme Frage. Wer verrät hier eigentlich wen? In dieser Sendung sprechen wir über Macht, Verantwortung und die Grenzen eines Staates, der vorgibt, uns zu schützen und uns dabei mehr und mehr entmündigt. Und das tun wir mit einem Mann, den Sie alle sehr schätzen. Corona ist vorbei. Die Nebenwirkungen sind geblieben. Misstrauen, Spaltung und eine Politik, die Gefallen daran gefunden hat, uns zu erziehen, zu maßregeln und in der Macht zu baden. Wissen Sie, ich dachte ja, nach Corona wird alles wieder normal. Keine Masken, keine Tests, kein Abstand. Stattdessen herrschen jetzt in den Regierungsstuben Gedächtnislücken. Irgendwie erinnert sich keiner mehr, wer die Schulen geschlossen, die Grundrechte ausgesetzt und die Alten alleingelassen hat. Alle sagen, das war eine schwere Zeit. Ja, aber für wen? Für die, die es entschieden haben oder für die, die es ertragen mussten? Viele von denen, die ihre Bürger damals drangsaliert, angelogen, betrogen und Milliarden verballert haben, sind heute noch immer in Führungspositionen. So wie zum Beispiel der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn, der uns nun als Fraktionschef der CDU weiter nerven kann. Mir persönlich ist es ein Rätsel, dass dieser Mensch nach wie vor frei herumläuft, während Ärzte, die sich auf ihren hippokratischen Eid besonnen und Maskenatteste ausgestellt haben, verfolgt werden und im Gefängnis sitzen. Wobei, ich möchte mich korrigieren. Mir ist es kein Rätsel, das ist der völlig falsche Ausdruck. Es ist eine Schande, dass dieser Mensch immer noch im Amt ist und nicht zur Verantwortung gezogen wurde. Nur mal ganz kurz zur Erinnerung. Noch bevor Jens Spahn Gesundheitsminister wurde, war er an einer Lobbyfirma beteiligt, die für die Pharmaindustrie arbeitete. Mit einer 25% Beteiligung gerade so viel, dass er sie nicht offenlegen musste. Juristisch korrekt, moralisch verwerflich, politisch fatal. Denn wer über Gesundheitspolitik entscheidet, sollte keine Geschäfte mit denen machen, die daran verdienen. Spahn steht damit exemplarisch für eine Politik, in der Nähe zur Industrie kein Zufall, sondern System geworden ist. Und während Spahn mit seinen unzähligen Fehltritten wohl davonkommt, verliert ein Polizist seinen Beamtenstatus und sein Anrecht auf Pension. Eine solche Nachricht lässt meinen Puls spontan etwas ansteigen und hin und wieder spüre ich, dass sich meine Fäuste ballen wollen. In diesen Momenten meldet sich dann, Gott sei es gedankt, mein Mindset, erinnert mich an Gelassenheit und Souveränität und daran, dass Karma bekanntlich eine Bitch ist. Soll heißen, eines Tages wird auch jemand wie Jens Spahn seine gerechte Strafe erfahren, durch wen auch immer. So machen wir also weiter mit der Aufarbeitung. Ein schönes Wort, nicht wahr? Aufarbeitung klingt nach Waschgang, oder? Rein in die Trommel, bisschen schleudern und am Ende ist alles wieder sauber. Nur leider funktioniert Geschichte nicht wie ein Weichspüler. Deshalb reden wir heute nochmals über die wohl außergewöhnlichsten Jahre seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Nicht, weil wir in der Vergangenheit leben wollen, sondern weil die Zukunft sonst genauso endet wie der letzte Lockdown. Drei Bücher und in deren Folge eine Entwicklung, die immer interessanter und spannender wird. Nach Staatsvirus und Staatsverbrechen heißt sein neues Werk jetzt Staatsverrat. Ein Titel, der nicht übertreibt, sondern aufrüttelt. Dr. Gunter Frank war einer der ersten Ärzte, die den Mut hatten, das Corona-Narrativ zu hinterfragen. Heute zieht er Bilanz und spricht von einem Verrat an Grundrechten, Wissenschaft und Menschlichkeit. Ich freue mich sehr, dass er heute zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Günther Frank.
Ja, grüß Gott, Herr Eglinski. Schön, dass ich bei Ihnen bin.
Ja, schön, dass Sie bei uns sind. Und die erste Frage werden Sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören können zu Ihrem neuen Buch. Es ist das dritte, in dem Sie sich mit Corona befassen. Nach dem Staatsverbrechen, nun der Staatsverrat. Warum jetzt dieses Buch? Braucht es das noch oder ist über Corona mittlerweile schon alles gesagt?
Ja, vielleicht zwei Antworten. Die erste ist einfach die, dass ich mich nie frage, ob es ein Buch braucht, sondern es wächst einfach in einem. Es ist, ich sage immer, man geht schwanger mit einem Buch. Es formuliert sich die Idee, welche Themen wichtig sind, was ist noch nicht erzählt worden, könnte es Leute interessieren, könnte es irgendeinen Einfluss haben und dann entsteht es einfach. Und in dem Fall ist es einfach so, dass die Geschichte von Corona noch nicht zu Ende erzählt ist, denn es ist, wie wir ja alle wissen, komplett rätselhaft, wie so etwas funktionieren konnte. Also eine gesamte Gleichschaltung der Gesellschaft, eine völlig irreale Realität, die also die künstlich ist, die aber jeder behauptet, sie sei normal und dann quasi eine Entwicklung zu einem autoritären, übergriffigen Staat mit totalitären Gesichtszügen, mit tausenden Toten, Millionen Geschädigten und wir alle haben viel erlebt in den Jahren davor, aber wir hätten, glaube ich, nicht gedacht, dass sowas passieren konnte. Und die Geschichte ist noch nicht erzählt, warum es eigentlich passieren konnte und wie es passieren konnte. Die medizinischen Fakten sind klar. Die haben wir seit 5 Jahren feinsäuberlich argumentativ vorgelegt. Es hat das Bundesverfassungsgericht nicht interessiert, aber sie sind da. Und so machen wir jetzt quasi in dem Buch nochmal auch für die Geschichtsbücher eine kleine, quasi eine Art Bedienungsanleitung für einen Untersuchungsausschuss. Wie ist das aktuelle Wissen? Aber nur ganz kurz, ohne auch zu viel zu doppeln zu den 2 Vorgängerbüchern. Aber dann widmen wir uns vor allen Dingen der Frage, was sagt uns Corona eigentlich? Was bedeutet Corona denn wirklich? Und wir leiten eine These her, die, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir verstehen, Corona ist die Blaupause der Entwicklung hin zu einem neuen totalitären System.
Darüber werden wir gleich noch sprechen, Herr Dr. Frank. Zunächst einmal zurückkommend auf den Titel Staatsverrat. Das ist ja sehr provokant, allein schon dieser Buchtitel, ähnlich wie Staatsverbrechen. Sie schreiben, die Corona-Politik sei kein medizinischer Irrtum gewesen, sondern ein politisches Systemversagen. Ja, sogar eben ein Verrat. Wer hat Ihrer Meinung nach diesen Verrat begangen und was ist die Intention dahinter?
Also wir erleben tatsächlich einen Verrat an den Werten des Westens, an dem Erfolgsmodell des Westens, was eben ursprünglich auf dem christlichen Menschenbild fußt. Also der Mensch ist selber fähig, Gut und Böse zu unterscheiden, zu handeln. Er braucht keine Autoritäten. Das findet sich im Grundgesetz wieder. Der Erfolg des Westens beruht darauf, dass er auf den Einzelnen vertraut, dass der Staat sich zurücknimmt und nicht die Funktion eines Oberlehrers, einer Gouvernante oder eines Diktators übernimmt. Und dieses Erfolgsmodell haben wir verlassen. Das hat vor allen Dingen 2 Gründe, warum. Und dieses Verlassen ist der Verrat an unserem Gesellschaftssystem. Und dieser Verrat ist auf breiter Ebene. Sonst hätte es auch nicht funktioniert. Es kann nicht ein Einzelner kommen und sagen, so, ich setze jetzt mal das Grundgesetz außer Kraft, sondern da muss die ganze Gesellschaft bereit sein dafür. Und das hat tiefe Wurzeln und diese Wurzeln greifen wir auf. Ich habe mir diesmal auch 2 Co-Autoren mit ins Team geholt, weil das auch quasi jetzt meine Kompetenzen, zum Beispiel wenn es darum geht, dieses Geflecht der UNO, der EU, dieser ganzen globalen Institutionen mal zu beschreiben und darzustellen als das, was es ist, nämlich ein riesiger Unterdrückungsapparat, der immer mehr Geld von unten nach oben verteilt und dabei eben unsere Werte, unsere Prinzipien auch zunehmend schleift, zu beschreiben. Und da ist zum Beispiel Martina Binnig als Journalistin hier wirklich sehr renommiert, kennt sich da sehr gut aus, die hat diesen Teil behandelt. Und für den Teil der sauberen Wissenschaft, dass wirklich das Ganze, also den Corona-Nachblick nochmal sauber wissenschaftlich aufzusetzen, den Immunologen Kai Klapproth, damit wir da auch absolut sauber dastehen. Nicht, dass sie das vorher nicht war, aber das war mir jetzt einfach nochmal wichtig gewesen, diesen Sachverstand reinzuholen. Und so haben wir zu dritt ein Buch geschrieben, was, glaube ich, das Thema umfassend beschreibt. Und die Titel dieser Bücher sind immer bewusst gewählt. Das erste hieß ja der Staatsvirus, um einfach zu zeigen, es ist gar kein biologisches Virus, was uns bedroht, sondern das Virus der Inkompetenz. Dann ging es mir beim zweiten Buch darum, das Wort Verbrechen in die Diskussion reinzubringen, weil es sind Verbrechen, es sind sogar Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die da geschehen sind. Und jetzt einfach auch zu sagen, es ist ein Staatsverrat. Es ist der Verrat an unsere westlichen demokratischen Grundordnung, den wir gerade erleben.
Es sind die Hintermänner hinter diesem Verrat, Herr Dr. Frank. Diese Frage stellen sich jetzt wahrscheinlich die meisten Zuschauer.
Ja, es sind, glaube ich, zwei Strömungen, die Corona erst möglich gemacht haben und vor allen Dingen das, was jetzt noch folgen soll, ermöglichen. Die eine Strömung ist etwas, was viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, nämlich, dass Marktwirtschaft, besonders wenn der Kapitalismus als Turbo der Marktwirtschaft wirkt, dass Marktwirtschaft selbst nach Planwirtschaft strebt. Man will die Marktbeherrschung haben, um diesem Preisdruck zu entgehen, immer bessere Produkte zu machen, um quasi sogar vielleicht in der Lage zu sein, künstliche Märkte zu schaffen, bei dem ich einen Quatsch verkaufe, Schrott verkaufe an Menschen, die glauben machend, dass sie das brauchen und sie jeden Preis dafür bezahlen lassen, am besten noch von Steuergeldern. Das ist das Werk einer unkontrollierten Marktwirtschaft mit dem Turbokapitalismus. Und das verstehen, glaube ich, viele nicht. Also wir brauchen keinen Sozialismus, um Planwirtschaft also einzuführen, die ja immer in den Niedergang führt. Ja, also der Westen ist ja erfolgreich, weil er den Wettbewerb sichert, weil jeder Chancengleichheit hat, um loszulegen. Und genau das wird sabotiert, und zwar zunehmend durch die Konzentration des Geldes. Wir haben heute Finanzmonopole, die im Prinzip das gesamte strategisch verfügbare Geld verwalten. Das gehört im Prinzip, dieses Geld, 2000 Familien inzwischen. Und diese Finanzverwalter, also Private Equity oder wie man sie auch nennen will, Vermögensverwalter, sind große Firmen. Die bekannteste kennt ja heute jeder, ist eben BlackRock zum Beispiel, die ja die zehnfache Menge der deutschen Wirtschaftskraft verwaltet an Geld. Ob es jetzt Vanguard heißt, wie sie alle heißen. Und diese Finanzmonopole haben inzwischen unglaublich viel Macht. Sie haben das strategische Geld und sie haben ja nicht nur jetzt Finanzexperten, ja, und die Besten, sondern sie haben Psychologen, sie haben Marketingleute, sie beschäftigen die besten Agenturen und sie haben sich in die Politik eingekauft. Ja. Und das reicht ja heutzutage direkt bis ins Kanzleramt, direkt auf den Schreibtisch vom Kanzler. Und diese Leute stehen unter massivem Druck. Die müssen beweisen, dass sie mehr Rendite erwirtschaften können aus dem betreuten Geld, was sie haben, als wenn die Eigentümer selbst es tun. Das heißt, sie müssen wirklich jeden Quartal gute Zahlen vorlegen. Ja, wie macht man das? Klar, man kann das so machen, indem man in Newcomer setzt, die vielleicht eine SAP aufbauen oder Microsoft. Habe ich Glück gehabt. Ich kann auch Firmen kaufen, wo ich mit meinem Instinkt merke, ich muss nur ein paar Änderungen machen, ein paar Führungsleute austauschen und dann läuft der Laden wieder. Das kann man, das leisten diese Firmen auch. Aber diese Firmen können noch was anderes. Die können Produkte, die nichts taugen, wo man also fehlinvestiert hat, doch zu einem großen Erfolg führen. Ja, nehmen wir zum Beispiel, ich investiere in eine große Forschung hinein über meine Firmen, die ich besitze, wie zum Beispiel Pfizer oder Moderna oder wie sie alle heißen. Und ich investiere in eine Forschung mit Fledermausviren. Und diese Forschung ist eine Biowaffenforschung. Da ist natürlich das Militär dabei. Da sind immer große Finanz- und Gewinnaussichten im Spiel. Und diese Forschung bringt einfach keinen Profit. 20 Jahre lang wird da Geld hineingesteckt. 4000 Patente, um die zukünftigen Gewinne zu sichern, aber es funktioniert nicht. Mehrere Versuche, Impfstoffe zuzulassen aus diesem Netzwerk heraus, haben nicht funktioniert. So, schreiben diese Investoren dann ihr Investment ab? Nein, das tun sie nicht. Sie haben ja Marketing-Power. Sie überlegen jetzt, können wir nicht doch daraus Geld machen? Und dann geht's los mit diesen ganzen Planspielen, Pandemie-Planspielen, wo ich die Politiker drauf ein, ja, quasi einnorde, es wird was kommen, wir müssen Preparedness, wir müssen Impfstoffe haben. Also die haben eine riesen Lobby-Möglichkeit, das den Leuten in die Köpfe reinzusetzen. Und dann schaffen sie es halt dann doch, letztendlich aus einem Ladenhüter, aus der Biowaffenforschung, dann diesen Mega-Erfolg zu machen. Und zwar nicht nur, dass der Einzelne oder Krankenversicherungen dieses Produkt kaufen, also ich rede jetzt von den mRNA-Impfstoffen, sondern dass ich Staaten dazu bringe, die riesige Kontingente zu kaufen und vor allen Dingen nach Verfallsdatum die Lager wieder aufzufüllen. Also das ist ein fantastisches Geschäftsmodell. Und diese Finanzmonopole sind in der Lage, das durchzuführen. Doch dazu brauchen sie etwas, was sie selber vielleicht so nicht leisten können. Und also wenn ich mal einen Punkt machen soll, sagen Sie es mir einfach.
Nein, das ist wirklich absolut spannend. Eigentlich müsste man das verfilmen, wobei der Film läuft ja in der Realität ab.
Der ist in der Realität. Und jetzt kommt was glaube ich, wir in diesem Buch mit als Erste beschreiben. Es gibt Bücher von, kann ich sehr empfehlen, von einem Autor, der heißt Thorsten Mann. Da kann man das auch nachlesen, der hat das auch schon früher beschrieben. Jetzt gibt es eine faszinierende Allianz, die man so nicht auf dem Schirm hat. Nämlich diese Finanzmonopole, die super, super, super Kapitalisten und ein im Westen entstandener Neomarxismus und die gemerkt haben nach der Wende, also in den 90er Jahren, dass sie wunderbar zusammenpassen. Ja? Die einen wollen immer mehr Geld und immer mehr Profit, die anderen wollen gegen das Unrecht der Welt kämpfen und doch passen sie wunderbar zusammen. Und das geht folgendermaßen. Jetzt müssen wir in eine Verschwörungstheorie eintauchen. Und wir wissen ja, oft ist nur so ein kleiner Erkenntnisschritt, trennt die Verschwörungstheorie von der nackten Realität. Und wir fragen uns ja alle, wie kann das eigentlich sein, dass in unserer Gesellschaft heute die Wirklichkeit quasi abgeschafft ist? Also wer noch zwei und zwei zusammenzählen kann und eine Zeitung aufschlägt, das kann doch nicht sein. Ja, die beschreiben doch nicht mehr die Realität. Oder es werden Zahlen verdreht, es wird Mann ist Frau, Frau ist Mann, Mathematik ist rassistisch, die Facharbeiter strömen ins Land, in Wirklichkeit sprengen sie die Sozialsysteme. Also die völlige Verdrehung der Wirklichkeit ist heute in der breiten Gesellschaft vorhanden und wird von den Leuten selbst an den Stammtischen nacherzählt. Und wie kann das sein? Wie war das möglich? Und jetzt beschreibt eben jener Thorsten Mann sehr schön mit vielen, vielen Zeugen. Und da kann ich nur YouTube-Interviews empfehlen von einem KGB-Überläufer namens Juri Besmenow. Und der beschreibt es sehr schön. Es gab tatsächlich, als Khrushchev die Sowjetunion als Generalsekretär dann reformierte und auch den Stalinismus abschaffte, war gleichzeitig auch die Überlegung, wie kann ich denn eigentlich den Westen schwächen? Der Westen, das Erfolgsmodell des Westens, ja, der wirklich auch die Sowjetunion überrollt und hat sie auch überrollt, aber wie kann man das aufhalten? Und da kam die tatsächlich auf die Idee, wir müssen von unseren klassischen Themen weg, nämlich dass der Kapitalismus die Arbeiter unterdrückt, weil den Vergleich halten wir nicht stand. Ja? Der Arbeiter gibt's einfach in der BRD wesentlich besser wie in der DDR. Sondern wir müssen die Themen wechseln. Wir müssen dem Westen einreden, der Kapitalismus ist schuld an der Umweltzerstörung, ist schuld an der Frauenunterdrückung, ist schuld am Rassismus, ist schuld, ist schuld, ist schuld. Und laut Besmenow hat der KGB 4/5 seines Etats investiert, um diese Botschaft in die USA hineinzutragen. Also die amerikanische Öffentlichkeit quasi zu demoralisieren, das Unterste nach oben zu kehren, das Oberste nach unten, den Leuten einzureden, der Kapitalismus ist das Übel der Welt, ist an allem schuld und Sozialismus ist die Lösung. Also genau. Und für diese Demoralisierung der amerikanischen Öffentlichkeit hat der KGB 20 Jahre veranschlagt. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist nach diesem Plan, dass dann quasi die Institutionen mit Inkompetenz geflutet werden. Genau. Kommt irgendwie bekannt vor.
Ist Ihnen gelungen?
Ja, und warum? Ich meine, man muss doch einfach nochmal gucken. Also gehen wir mal nach Deutschland. Die Frankfurter Schule, ja, die so die Kaderschmiede ist, ja, die also die ganzen Ideen auch der Studentenunruhe quasi ja vorgegeben hat, haben sehr schnell, schon in den 60er Jahren, sieht man, dass die umschwenken und den Kapitalismus vor allen Dingen für die Umweltzerstörung verantwortlich machen. Ja, dass die Sowjetunion den Aralsee mit toxischem Staub quasi hat verschwinden lassen, das spielte keine Rolle. Ja, aber der Westen, ja klar, ich meine, damals gab es auch Umweltverschmutzung, die gab es aber in der DDR und der Sowjetunion viel schlimmer. Und diese Themen haben dann die Westkommunisten übernommen. Ja, Fischer Trittin haben ja noch in den 70er agitiert, in Opel oder bei Ford, glaube ich, um die Arbeiter zur Revolution aufzustacheln. Nur die Arbeiter haben gesagt, dann geh halt in die DDR, wenn du glaubst, das ist besser. Also das hat nicht funktioniert. Und dann haben die kapiert, dass Umweltthema zieht. Und dann haben die damals konservative Umweltbewegung übernommen. Die Umweltbewegung war völlig berechtigt. Das ist überhaupt ein Prinzip dieses neuen Neomarxismus, berechtigte Bürgerbewegungen zu übernehmen und zu einer Waffe gegen den Westen umzustrukturieren. Also die Umweltbewegung war völlig berechtigt. In den 70er Jahren war eine breite Umweltverschmutzung, auch in der BRD. Und die ursprünglichen Gründer, wie Herbert Kuhl zum Beispiel, Baldo von Springmann, waren alles konservative Kräfte. Und dann haben sie die Grünen Partei gegründet und in einem halben Jahr haben sie die Gründer rausgeekelt. Na, Fischer und Trittin und Kühners gaben dann den Ton an und Rot. Und das heißt, die Grüne Partei war im Prinzip von ihrem Wesen her von Anfang an eine kommunistische Kaderpartei. Und was machen die dann? Das, was sie können, agitieren. Sie besetzen dann zunehmend, sie machen Druck, besetzen zunehmend die Stellen, vor allen Dingen in der Bildung und eben auch dann in den Medien und breiten ihre Inkompetenznetzwerke aus. Ja, also ich setze dann nur noch Ideologen in Führungspositionen, besten, die können nichts, weil wenn sie was können, dann kommen sie irgendwann auch in einen Dissens innerlich mit dem, was sie tun. Und so haben wir heute nach wirklich jetzt 40 Jahren eine Durchsetzung der Institution mit Inkompetenz, mit ideologisch denkenden Leuten und vor allen Dingen mit autoritär denkenden Leuten, weil dieser Neomarxismus und eigentlich, ob wir jetzt da Faschismus, Marxismus sagen, spielt gar nicht so die Rolle. Es geht eigentlich um Kollektivismus. Es geht um das Prinzip zu sagen, der Einzelne muss sich der Mehrheit beugen, weil es geht um das Allgemeinwohl. Und das Allgemeinwohl definiert aber nur eine kleine Elite und komischerweise profitiert nur sie davon. Ja, das ist Orwell, Farm der Tiere. Und dieser Kollektivismus, ich habe es mal gesagt, aber jetzt bleiben wir wieder bei Neomarxismus, der hat sich ausgebreitet. Ja, wir haben quasi eine Gehirnwäsche von zwei Generationen, die glauben, der Kapitalismus ist an allem schuld. Ob es Feminismus ist, die neuen Kirchenbewegungen, alle sind sie antikapitalistisch eingestellt. Die ganzen Künstler, ja, sie interessieren sich nur für das Unrecht, was kapitalistische oder konservative Militärjuntas angerichtet haben. Schlimm genug, selbstverständlich. Aber die Verbrechen in Kuba, der Sowjetunion, Venezuela, interessiert einen Herbert Grönemeyer oder die Toten Hosen überhaupt nicht. Und das zeigt auch diesen Doppelstandard, der da herrscht. Und das hat sich breit bei uns durchgesetzt. Diese Abschaffung der Wirklichkeit, dass die Bürger sind demoralisiert. Das ist die Phase 1 dieses sowjetischen Geheimplanes. Und jetzt kam die Wende. Das heißt, das sowjetische System ist zusammengebrochen, weil es eben destruktiv ist. Planwirtschaft ist destruktiv und Unterdrückung des Einzelnen. Und jetzt haben wir diese Finanzmonopole, die zunehmend die Power haben, künstliche Märkte zu erschaffen, ob es jetzt Klima heißt, Elektromobilität oder eben Medizin. Und wenn ich diese künstlichen Märkte durchsetzen will in einer freien Gesellschaft, habe ich ein Problem. Nämlich in einer freien Gesellschaft gibt es Kritiker. Da gibt es freie Wissenschaftler, freie Journalisten, die sagen, hoppla, das ist doch Quatsch, was ihr da macht. Das taugt doch nichts. Wir müssen die Leute warnen. Und diese Leute muss ich in den Griff kriegen. Und dazu brauche ich Politiker, da brauche ich Institutionen, die bereit dazu sind. Die bereit dazu sind, das Recht zu beugen, die Prinzipien des Westens mit Füßen zu treten und damit auch unser Grundgesetz. Und das tun sie, indem sie auch die Sprache komplett auf den Kopf stellen. Ja, also Demokratie leben, dieses Programm ist die pure Demokratieunterdrückung. Ja, wenn hier in Heidelberg Demonstrationen gegen rechts sind, sind das bezahlte staatliche Demonstrationen gegen die Opposition. Das gibt's eigentlich nur in der Sowjetunion oder in der DDR gab's sowas. Also wir sind da wirklich relativ weit fortgeschritten. Und dann haben diese Finanzmonopole gemerkt, hoppla, es gibt ja diese Politiker, die bereit sind, die Wirklichkeit zu unterdrücken, die bereit sind, die westlichen Prinzipien oder die pluralistische Gesellschaft in Zaum zu halten. Und dann haben die massiv diese Neomarxisten und Marxisten unterstützt. Ja, und das kann man doch beobachten. Leute, die in meiner Praxis habe ich ab und zu auch Patienten, die in der DDR aufgewachsen sind, und die haben gesagt, das fiel doch damals auf, dass plötzlich immer solche jungen Leute aus dem Westen aufgetaucht sind an den Universitäten oder Kaderschulungen, große Wort geschwungen haben, dann sind sie wieder im Westen verschwunden. Ja, also die damaligen Westkommunisten haben sich da durchaus wohlgefühlt, aber doch nicht so dolle. Und nach der Wende war es denen klar, in Washington ist ja noch schöner als in Ostberlin, noch bequemer. Und plötzlich tummelten die sich in Davos. Dann haben die das Young Global Leader Programm aufgesetzt, um sich diesen autoritär denkenden und möglichst inkompetenten Politiker sich nachzuziehen. Nämlich, die kann ich steuern. Ja, ich meine, so eine Karriere wie Baerbock oder Habeck ist doch undenkbar, die eigentlich. Die haben doch wirklich nichts drauf und den Intelligenzquotienten von manchen will ich auch nicht unbedingt testen.
Ja? Aber so als Beobachter muss man sagen, Herr Dr. Frank, das ist ja ein sehr gut durchdachter Plan und die Umsetzung ist ja bis heute nahezu perfekt.
Das ist so. Natürlich, der Plan ersetzt den Zufall durch den Irrtum. Das wissen wir auch. Das hat alles seine eigene Dynamik und Unwägbarkeiten. Aber ich glaube schon daran, dass bestimmte gesellschaftliche Strömungen dann doch sich eben auswirken. Vielleicht nicht an konkreten Personen oder Situationen, aber es wirkt sich aus. Ja, auch also wie zum Beispiel Hitler gab es, glaube ich, weiß nicht, wie viele Attentate gab es auf Hitler. 10, 20 und wirklich haarscharf steht's. Ja, denkt man nur an den Schreinermeister, wie heißt der, Elsner, ja, in einem Keller in München. Also haarscharf daneben. Wenn Hitler quasi weg gewesen wäre, hätte es dann das Dritte Reich gegeben und den Zweiten Weltkrieg. Es hätte etwas Ähnliches gegeben. Ja, weil die Strömung des Nationalsozialismus war damals einfach stark gewesen. Und deswegen, ob es jetzt Fischer ist, Trittin oder wie sie alle heißen, es ist eine starke Strömung und diese Finanzmonopole brauchen autoritär denkende Politiker. Und da kommt noch was dazu. Diesmal sind die Finanzströme vor allen Dingen global organisiert, globale Organisationen. Da brauche ich eben Kollektivisten, die global denken. Und das sind halt eher Marxisten wie zum Beispiel Faschisten. Und deswegen passen die wunderbar zusammen. Ja, und dass es Fischer um Umwelt ging oder um Gleichberechtigung, also das ist ja wohl, also ich kenne einige Leute, die ihn persönlich kennen, die kriegen einen Lachanfall. Ja, es geht, diesen Typen geht's um Macht und die haben sie da bekommen. Die werden quasi von den Finanzmonopolen vorgeschoben, um die Drecksarbeit am Boden zu machen. Also die Medienunterdrückung, die Unterdrückung der Kritiker, die Infiltration der Universitäten. Und das können sie eben. Das können Kollektivisten sehr gut. Und so ist diese Allianz entstanden, die jetzt in der Lage ist, künstliche Märkte totalitär durchzusetzen. Und in der Corona-Krise ist es zum ersten Mal gelungen, dieses Potenzial wirklich umzusetzen und sichtbar zu machen.
Sie haben gerade die Medien angesprochen, vorhin auch schon mal die Wissenschaft. Nehmen wir noch die Justiz dazu. Die werden ja von Ihnen auch heftig kritisiert in Ihrem Buch, der Staatsverrat. Gehören die auch konkret zu den Verrätern oder hatten Sie einfach Angst, sich zu äußern oder mangelte es Ihnen an Verantwortungsbewusstsein?
Es ist eben eine gesellschaftliche Strömung. Und in dieser Strömung kann man mitschwimmen und Karriere machen. Oder man kann sich dagegen stemmen und dann kriegt man Probleme. Und so ist diese Strömung selbstverständlich auch in der Justiz zu sehen. Auch in der Justiz gibt es viele kollektivistisch denkende Menschen, die glauben, das Allgemeinwohl steht über der Freiheit des Einzelnen und das Allgemeinwohl kann ich definieren, wie es mir gerade so passt. Da brauche ich keine wissenschaftlichen Fakten, da brauche ich keine Objektivität, sondern ich kann wie Frau Kaufmann einfach sagen, Klima steht über Freiheit und da haben sich alle unterzuordnen. Das ist natürlich ein Verrat an unseren Werten, an unseren Prinzipien, die den Westen stark gemacht haben. Der Westen sagt, dass die Autoritäten haben sich zurückzunehmen. Der Einzelne ist in der Lage, Gut und Böse zu unterscheiden. Und den Einzelnen lasse ich mal, soweit es irgendwie geht, machen. Weil er wird zu dem Mehrwert, der wird den Mehrwert schaffen, der unsere Gesellschaft dann auch zu einem Wohlstand führt. Wenn ich die Energie und die Kreativität und eben natürlich das Querdenken, ja was denn sonst? Ja, Wissenschaft entsteht nur durch Querdenken. Erfolgreiches Unternehmertum, neue echte Märkte entdecken, neue Produkte entsteht durch Querdenken, nicht durch konformes Denken. Und wenn ich dieses Denken unterdrücke, dann gehe ich in den Niedergang. Und das sehen wir ja gerade. Ja, es fängt jetzt ja an zu knirschen, wo man hinschaut. Ich bin im Heidelberger Gemeinderat. Wir haben gerade ein Haushaltsproblem von 30 Millionen, was wir dieses Jahr lösen müssen. Ja, und alle wundern sich jetzt und schieben es auf den Bund. Und ich bin dann derjenige, der dann sagt, Leute, es ist genau die Politik, die ihr in Heidelberg immer mit beklatscht habt, bejubelt habt und wo ihr noch einen draufgesetzt habt, ja, mit der völlig verrückten Energiewende, einer völlig verrückten asozialen Migration. Und das ist genau das, was ihr betrieben. Jetzt kriegt ihr die Quittung. Und was machen sie? Schwimmbadpreise erhöhen, kürzen, das Essen von alten Wohnstiften verschlechtern. Ja, das kriegen sie jetzt hin. Anstatt dass immer ihre völlig verrückten Klimaaktivitäten und diese zum Beispiel das Amt für Chancengleichheit mit X Mitarbeitern mal schließen, die einfach nur Agitation gegen die eigene Bevölkerung machen.
Sie haben gerade Klima angesprochen, Herr Dr. Frank. Jetzt hat ja selbst Bill Gates in einem Interview gesagt, dass wir damit nicht übertreiben sollten. Wir werden an diesem Klimawandel nicht sterben. Das ist ja auch so eine Aussage, die konträr zu der steht, die er noch vor wenigen Jahren losgetreten hat und die Menschen in Angst und Schrecken versetzt hat. Nach dem Motto, der Erdball wird verglühen und wir Menschen werden sterben. Ist denn jetzt da Ihrer Meinung nach ein Sinneswandel vorgesehen oder ist das wieder nur ein Teil der Strategie?
Also Klimawandel ist auch ein gutes Beispiel, fast so gut wie Corona. Corona ist noch besser, aber Klimawandel war auch super, weil zum Beispiel bei den abschmelzenden Gletschern kommen Grundmauern zutage. Ja. Kann man mal drüber nachdenken, warum haben denn da früher Leute gebaut? Ja? Ach, ein Gletscher? War da vielleicht früher kein Gletscher? Oh, ich glaube, diese Finanzmonopole merken jetzt, dass das Klimathema ausgelutscht ist. Man kann da nicht mehr so viel Geld verdienen. Und es kommen neue Themen, die jetzt viel attraktiver sind in Zukunft, wie zum Beispiel KI. Und KI braucht viel Energie. Und das kann ich mit dieser Klima-Ideologie nicht gewährleisten. Ich muss also weg davon. Ich muss vor allen Dingen die Kernkraft jetzt wieder featuren, weil ich die Energie brauche. Und das sieht man ja in den USA, dass dieses Klimathema out ist. Das ist vorbei. Auch Gender wird bald vorbei sein. Es werden neue Themen kommen. In diesem Umbruch gibt es vielleicht die Möglichkeit, wieder etwas mehr Freiheit herzustellen. Müssen aber aufpassen, dass wir nicht vom Regen in die Traufe kommen. Und dass wir vielleicht es schaffen, jetzt sind wir natürlich schon einen großen Schritt gesprungen gerade, es schaffen, doch wieder Prinzipien herzustellen, zu reparieren, dass wir wieder etwas mehr zu Recht und Freiheit zurückkommen. Also wir werden sehen, ich habe jetzt mit einem Kollegen gesprochen, der bei der EU arbeitet, der sagt, auch in der EU, obwohl da wirklich viel schon festgezurrt ist in Richtung Klima, also richtig richtig Klimadiktatur, es geht um C40-Städte, es geht um 15 Minuten Umkreis, wo ich mich nicht bewegen darf, das Verbot von Fernflügen und so weiter, das ist alles schon eingepreist. Aber er sagt, dort wird schon klammheimlich eigentlich auf Rüstung umgestellt. Das ist der neue große Markt, Rüstung und KI.
Da kommt die Blaupause ins Spiel, die Sie vorhin auch schon mal erwähnt haben, dass diese perfide Strategie mit verschiedenen Themen immer wieder neu gespielt wird. Wir haben gerade über die Medien gesprochen, Herr Dr. Frank. dass die ja auch mittlerweile zu den Verrätern zählen, wenn wir sie so mal bezeichnen dürfen. Die werden jetzt mit ihrem Buch und mit ihrer Analyse und mit Dr. Frank generell natürlich mit der nächsten Verschwörungstheorie um die Ecke kommen und sie wieder in die bestimmte Richtung lenken. Wie gehen Sie denn mit dieser Kritik um, die auf Sie zukommen wird?
Also das sind wir ja gewohnt, Herr Eklinski, dass wir werden in dem jetzigen Mainstream nicht mehr reüssieren. Ich war ja früher gern gesehener Gast bei Maischberger und Illner und so weiter und so fort, weil ich halt auch was gesagt habe gegen die Übertherapien und dass man beim Essen mal ein bisschen mehr entspannen sollte beim Thema Gewicht und so weiter. Aber seitdem diese künstlichen Märkte und dieser Neomarxismus da sich so verbündet haben, ist in dem Moment, wo sie da dazwischen funken, sind sie weg vom Fenster. Ja, es ist ja kurios. Also Medien früher, was haben die gegen die Pharmaindustrie geschimpft? Was haben die gegen die Rüstung geschimpft? Und zack, plötzlich machen sie quasi das Geschäft der Pharmaindustrie im Rahmen der Corona-Krise und jetzt eben im Rahmen der Militarisierung kennen Friedensbewegte plötzlich die Kaliber von Kanonen und die Reichweiten und so weiter. Also es ist völlig irre, das sieht man einfach, es geht ihnen gar nicht um den Inhalt, es sind Kollektivisten, es geht nur um das Thema und Menschen unterdrücken zu können. Und was wir auch erleben, ist, das ist, was uns in dem Buch so wichtig ist, dass man das Prinzip erkennt, was dahinter steckt. Wunderbar zum Beispiel mit den Drohnen. Ja, Drohnen gibt's. Es gibt militärische Drohnen, selbstverständlich, das ist eine neue Technologie. Es gibt auch Drohnenschwärme, die irgendwas ausspionieren. Das gibt's alles, aber das ist Alltag. Das macht jeder. Es wird etwas genommen, genauso wie ein Atemwegsvirus, was man plötzlich völlig traumatisiert und hinstellt, als wären jetzt von Putins Drohnen bedroht und jetzt müssen wir also Milliarden in die Rüstung scheffeln. Es ist immer das gleiche Prinzip, man lässt sich verdummen und schafft das Klima und jeder, der dagegen argumentiert, ist böse. Also jetzt muss ich zu der Frage zurückkommen, das Böse sein und in Deutschland speziell dann das Nazi sein, nutzt sich irgendwann ab. Also ich merke es auch im Gemeinderat in Heidelberg, es gelingt denen nicht mehr, mich rechts zu framen. Ja, also wenn da irgendeiner kommt mit rechter Hetze, dann stelle ich den sofort und sage, wissen Sie was? Ja, Sie benutzen jetzt hier gerade die Opfer des Nationalsozialismus, ja, um einen politischen Gegner zu diskriminieren. Das ist übelster, unterster politischer Anstand, was Sie hier tun. Sie kämpfen nicht gegen Hitler, Sie kämpfen für Ihre Subventionen. Und jemand wie ich, der objektiv hier Fakten nennt, den labeln Sie als rechts. Das ist anmaßend und es ist ein Verbrechen gegen die Opfer des Nationalsozialismus. Und dann ist eben Ende Gelände. Also man muss einfach, um Ihre Frage zu beantworten, jetzt bin ich gerade dran, man muss einfach hier auch mal in die Offensive gehen. Ja, und dann sagt halt Nazi zu mir, aber ich sag euch was, in zwei Generationen werden junge Leute unter Nazi-Freiheitskämpfer verstehen. So weit bringt's ihr, ja, dass ihr diese Begriffe so missbraucht.
Ja, man spürt Ihre Leidenschaft. Sie machen regelrecht Appetit auf dieses Buch, das jeder natürlich auch im Auf-1-Shop beziehen kann. Am Ende Ihres Buches ist es Ihnen wichtig, dass Sie auch die Aufarbeitung thematisieren. Es gibt eine regelrechte Anleitung dazu. Ich glaube, ohne Aufarbeitung gibt es nach Ihren Worten keine Heilung. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Das Thema Heilung ist erst dann möglich, wenn ich die Krankheit behandelt habe. Ich muss die Eiterbeule aufstechen, dass sie abfließt und dann kann ich heilen. Ich kann nicht immer Pflaster drüber kleben und das mit schönen Bilderchen und schönen Sprüchen. Ich muss mal aufräumen. Und ich kann auch gar nicht, das Thema Verzeihung interessiert mich auch überhaupt nicht. Ja, Verzeihung ist eine private Kategorie. Ich kann Freunden verzeihen, ich kann meinem Hund verzeihen, aber ich verzeihe keinen Politiker, weil das nicht die Kategorie ist. Ich will, dafür sind sie gewählt in unserem System, dass die Politiker sich an das Grundgesetz halten, dass sie die Gesetze respektieren. Und wenn sie das nicht tun, dass sie vor Gericht kommen. Das interessiert mich. Mich interessiert, sind in der Corona-Zeit Verbrechen begangen worden? Und wie ist das zustande gekommen und wie können wir das in Zukunft verhindern? Weil natürlich ist dieser künstliche Markt Virus oder Pandemie noch nicht tot. Ja, das ist ja auch klar. Also wir haben ja die Pandemiegesetzgebung der WHO, wir haben die internationalen Gesundheitsvorschriften, die lassen das auf Knopfdruck wieder geschehen, wenn der Generalsekretär der WHO eine Pandemie ausruft, ohne belegen zu müssen, dass es überhaupt eine Pandemie ist, werden unsere Parlamente, so wie sie im Moment gerade beschaffen sind, das einfach durchnicken. Dann haben wir zack wieder Schulen geschlossen, zack wieder Lockdowns und zack wieder Impfpflicht. Und deswegen ist die Corona-Aufarbeitung so wichtig, um diese Gefahr zu bannen, weil die natürlich quasi die Arzneimittelsicherheit extrem geschrottet hat, was wir in der Corona-Zeit erlebt haben. Also und vor allen Dingen ist die Corona-Aufarbeitung wichtig, weil es sie so leicht, man kann das Prinzip so leicht erklären. Die Krankenhäuser standen leer, schwarz auf weiß, 16% Unterbelegung. Die Infektionssterblichkeit von Covid-19 war nicht über der Grippe gelegen. Schwarz auf weiß, von Anfang an klar. Also ich bin ja in solchen Enquetenkommissionen, wie zum Beispiel in Thüringen, wo wir da im Parlament sitzen und dann die Sachverständigen und die Parlamentarier diskutieren. Ich sag ihnen wirklich, sie können da irgendwelche Wasserbomben in den Wald reinschmeißen. Sie treffen immer. Sie treffen einfach immer, weil die anderen haben 0,0 Gegenargumente. Und dann sitzen sie im Parlament, sie stellen das hin und die anderen sind einfach nur, wissen nicht, was sie sagen sollen. Und das ist die Chance der Corona-Aufarbeitung, dass wir einfach den Verantwortlichen das so klar machen und vor allem der Öffentlichkeit, dass sie belogen worden sind und dass das alles nur gedient hat, diesen Ladenhüter zu verkaufen. Und was da inzwischen für Kräfte wirken. Und wenn das gelingt, würde automatisch das Thema Klimanarrativ in Frage gestellt werden oder noch viel wichtiger das Kriegsnarrativ, was ja langsam bedrohliche Ausmaße annimmt. Und man kann nur eins hoffen, dass wenn die Meute sich so in die Enge getrieben sieht, von der Wirklichkeit umzingelt, wie Habeck sagt, dass sie es dann nicht schaffen, noch einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und zwar einen, der halt wirklich über die Ukraine hinausgeht.
Da liegt es an uns, darüber zu berichten, aufzuklären. Aber am Ende natürlich liegt es an den Menschen, am Volk, an dem Souverän, das dann auch durch die Übernahme von Eigenverantwortung zu verhindern. Herr Dr. Frank, Sie brennen für das Thema. Das spürt ein jeder unserer Zuschauer. Jetzt kommt eine ganz schwierige Aufgabe für Sie. Wenn Sie mit nur einem Satz die Lehre aus Corona beschreiben müssten, die Sie daraus gezogen haben. Wie lautet dieser Satz?
Oh. Jetzt, wenn ich mir die Bilder betrachte, die an mir vorbeiziehen. Wissen Sie, was da jetzt als erstes auftaucht? Es sind wirklich die wunderbaren Menschen, die ich da kennengelernt habe. Also in der Krise zeigt sich der Charakter. Hat Helmut Schmidt mal gesagt, oder? Ja, und ja, ich glaube, also wenn ich es einen Satz zusammenfassen sollte, dann glaube ich, in der Krise zeigt sich die Substanz und ist erkennbar. Und das ist auch was Positives. Und Krisen gab es immer in der Menschheit, es ging mal auf und abs. Und das sage ich auch immer meinen Patienten oder auch in den Vorträgen, wir können die Welt nicht retten, aber wir können uns selber retten. Und gerade so eine Krise gibt uns Gelegenheit, drüber nachzudenken, was wichtig ist.
Sie haben ja sehr schnell Charakter gezeigt. Sie haben sich der Wahrheit verschrieben in einer Zeit, in der Sie unbequem geworden sind, haben Sie Anfeindungen erlebt. Sie haben Zweifel, Gegenwind gespürt. Sie sind trotzdem geblieben, nach wie vor. Setzen Sie sich ein für die Wahrheit, für die Aufklärung und auch für eine bessere Zukunft. Wenn Sie nun heute zurückblicken, war es der Mut, der Sie getragen hat, oder am Ende des Tages die Überzeugung, dass Schweigen gefährlicher gewesen wäre?
Ich glaube, dass jeder so seine eigene Entwicklung hat und solche Krisen treffen dann halt auf bestimmte Stadien. Wenn ich jetzt Assistenzarzt gewesen wäre, da hätte ich noch an die Universitäten geglaubt. Ich wäre sicherlich nicht so schnell dahinter gekommen, was da läuft. Und hätte vielleicht sogar am Anfang mitgemacht. Jetzt war ich schon etwas älter und habe schon einiges erlebt, habe auch schon viele Bücher geschrieben zu Pharmakorruption und so weiter, so dass ich so mental im Kopf vorbereitet war, dass es denkbar ist, dass das alles nicht stimmt. Und insofern war es einfach für mich dann einfach nur logisch, weil ich es ja immer auch schon gemacht habe mit Büchern und mit Vorträgen, hier aufzuklären. Ich muss nur eins sagen, die Wucht der Covid-Impfkampagne selbst, die hat mich dann aber doch überrascht. Weil dieses totalitäre Umsetzen, dieses Einteilen in Gut und Böse bei medizinischen Themen und diese völlige Kälte gegenüber den Opfern und der Situation, die wir geschaffen haben, das einsame Sterben und so, also das hat mich dann schon auch ein bisschen sprachlos gemacht. Und ich habe das Glück, dass ich einen tollen familiären Rückhalt habe. Meine Frau hat mich da immer unterstützt. Das ist wichtig, glaube ich. Und ja, und ich hatte irgendwie auch Glück, gute Leute einfach kennenzulernen. Und es fiel mir dann auch nicht schwer. Also ich, wenn ich jetzt Oberarzt in einem Krankenhaus gewesen wäre, wäre es viel schwerer gewesen.
Wenn Glück und Können zu gegebener Zeit zusammenkommen, dann entsteht so etwas wie Ihr neuer Bestseller Staatsverrat. Mehr als ein Buchtitel, es ist eine Art Weckruf und vielleicht auch ein Test. Wie viel Freiheit sind wir bereit, wirklich zu verteidigen? Ich sage vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und wünsche viel Erfolg mit dem Staatsverrat.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Vielleicht ist das die eigentliche Lehre aus diesen Jahren, dass Wahrheit immer Menschen braucht, die sie aussprechen, auch wenn es unbequem ist. Freiheit ist kein Geschenk. Sie ist eine tägliche Entscheidung und wer sie nicht verteidigt, verliert sie. Langsam, leise, aber sicher. Es liegt an uns, wieder hinzusehen, wieder zu fragen, zu widersprechen. Denn nur wenn wir das tun, bleibt unsere Demokratie lebendig und aus Staatsversagen oder gar Staatsverrat wird wieder Verantwortung. Und vielleicht ist genau jetzt der Moment, an dem wir wieder lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen, nicht für andere, sondern zuerst für uns selbst. Wer frei sein will, muss sich informieren, darf nicht alles glauben, was bequem klingt und muss den Mut haben, Fragen zu stellen, gerade dann, wenn es unbequem wird. Auch wenn ich mich wiederhole, Demokratie ist keine Zuschauersportart. Sie lebt von Menschen, die sich einmischen, die nachdenken, die Haltung zeigen. Bleiben Sie wach. Bleiben Sie kritisch und vor allem bleiben Sie eigenständig. Schön wäre es, wenn Sie diese Sendung unter Ihren Freunden und Bekannten weit verbreiten und wenn Sie den kleinsten Teil Ihres Geldes in eine Spende für Ihren Lieblingssender investieren würden. Ich sage vielen Dank für Ihre Unterstützung. Danke einmal mehr fürs Zuschauen und bleiben Sie senkrecht.